NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Vom Erbe. Wie viel Erben ist gerecht? Teil 1 einer Diskussionsreihe von NDR Info und der Körber Stiftung. Deutschland ist auf dem Weg zu einer Erbengesellschaft. Rund 250 Milliarden Euro werden pro Jahr vererbt. Dabei ist das Erbe so ungleich verteilt wie das Vermögen. Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung erbt und nur jeder Dritte über 40. Verändern diese vererbten Vermögen die Gesellschaft und die Stimmung im Land? Darüber diskutieren Pia Ratzesberger, Journalistin mit Schwerpunkt soziale Ungleichheit, Dr. Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Unternehmer und Publizist Gerd Maas, Autor des Buches »Warum Erben gerecht ist«. Den gestrigen Diskussionsabend im Hamburger Körberforum moderierte Verena Gontsch, Redakteurin bei NDR Info.
Wer von Ihnen wird einmal etwas erben? Heben Sie mal die Hände. Oh, das sind aber schon eine ganze Menge. Wer erbt auf keinen Fall was und traut sich, die Hand zu heben? Oh ja, also ich würde mal sagen, halb, halb. Und wer von Ihnen findet, dass sich die Politik ändern muss, dass die Erbschaftssteuer erhöht werden sollte? Hui, jetzt sehe ich, dass auch die Hand heben, die was erben. Also das ist interessant für unsere Debatte. Ja, ganz vielen Dank. 250 Milliarden werden im Jahr vererbt. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und im Moment reden wir, glaube ich, über das Thema, weil es auch eine Erbschafts- und eine Erbenwelle gibt. Weil ganz viele von den Menschen, die in den 30er Jahren geboren worden sind, jetzt vererben und die einfach auch in den sogenannten Wohlstandsjahrzehnten der Bundesrepublik gelebt haben. Frau Bartels wird das nachher bestätigen. Man kann heute nicht mehr so leicht Vermögen aufbauen, wie man das vielleicht in den 70er oder 80er, 60er Jahren noch tun konnte. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Und Charlotte Bartels, ich fange mal gerade mit Ihnen an. Sie sind heute unsere Erbexpertin, zumindest ökonomisch. 200 bis 300 Milliarden Euro, habe ich gesagt. Wer vererbt denn da an wen?
Ja, der interessanteste Unterschied, den man da vielleicht aufmachen kann, ist zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Dass ostdeutsche Familien deutlich weniger ihren Kindern hinterlassen als westdeutsche Familien. Und zwar in einem extremen Unterschied. Im Schnitt bekommt ein Erbe in Ostdeutschland 20.000 Euro und in Westdeutschland 120.000 Euro.
Ui, ja, das ist ja schon ein Riesenunterschied.
Ja. Mhm. Und wenn wir dann uns an der Vermögensverteilung orientieren wollen, kann man sagen, dass tendenziell eher die Erben, die ohnehin schon vermögend sind.
Also die Reichen werden reicher. Werden denn die Armen auch immer armer? Also das ist dann meine Frage. Wir immer hören, die Schere zwischen Arm und Reich wird größer. Stimmt das?
Ja. unter den Datenbeschränkungen, die man natürlich immer hinzufügen muss, gerade beim Erben. Sie haben ja schon gesagt, die 250 Milliarden Euro ist eine Schätzung. Andere Schätzungen sagen 50 Milliarden. Es gibt auch welche, die sagen 300 Milliarden. Aber es ist wirklich ein Riesenspektrum von Unsicherheit, über das wir hier sprechen.
Gerd Maas, Sie haben dieses Buch geschrieben und sitzen hier sozusagen als Vertreter der Erben oder die was zu vererben haben, sagen wir es mal so. Warum Erben gerecht ist, haben Sie Ihr Buch genannt. Sagen Sie mir mal drei kurze Argumente, warum.
Also zunächst ist es vielleicht mal ein kleines bisschen unlauter, dass wir in vielen Diskussionen immer in erster Linie von Erben sprechen. Wir müssten meines Erachtens eigentlich viel mehr vom Vererben sprechen, weil wir reden eigentlich von einer Eigentumsverfügung des Erblassers. Wir nennen das nicht umsonst den letzten Willen, den der da von sich gibt. Sprich, das ist Geld, das der Erblasser verdient, versteuert, wenn er hohe Einkommen hat, sehr hoch versteuert und gespart hatte und jetzt darüber entscheidet, dass er es nicht selber verkonsumieren möchte und investieren möchte, sondern dass jemand anderem überlässt das Ganze. So, und da jetzt als Staat einzugreifen, ist für mich schon ein sehr kritisches Verständnis von Eigentum. Und rührt für mich an das Eigentumsverständnis der sozialen Marktwirtschaft.
Das ist Argument 1.
Genau. Und bei der sozialen Marktwirtschaft kommen wir gleich zu Argument 2. Die lehnt sich da auch an. Das ist die Idee der Eigenverantwortung in der sozialen Marktwirtschaft. Das Staatsbürgerbild von Ludwig Erhard war, ich will mich selbst bewähren, will mein Schicksal selbst tragen. Hilf du, Staat, mir, dass ich dazu in der Lage bin. Also übernimm das nicht für mich, sondern setze mich in die Lage dazu. So, jetzt wenn Familien über Generationen hinweg genau diesen Auftrag annehmen und für sich selber vorsorgen und für ihre Nachkommen vorsorgen und wir packen genau da an zu besteuern, dann konterkarieren wir die soziale Marktwirtschaft. dann machen wir das eben genau diesen eigenverantwortlichen Auftrag der sozialen Marktwirtschaft zunichte. Weil diese Nachkommen, die liegen ja ausgerechnet die eben nicht dem Staat auf der Tasche hinterher.
Und noch ein drittes?
Ein drittes wäre noch, das kommt aus meinem Familienunternehmertum heraus, die Kapitalstockbildung. Wie stellen wir uns denn vor, sollen irgendwo Kapitalstöcke entstehen, die gewerblich, industriell investiert werden können, wenn nicht Unternehmerfamilien über Generationen hinweg sparen und investieren und das weitergeben, das Ganze?
Eine kurze Nachfrage noch. Jetzt hat Frau Bartels gesagt, aber Ihr Prinzip führt dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird. Finden Sie das auch?
Nein. Also alle Ungleichheitskennzahlen, die wir haben, sowohl was Einkommen als auch Vermögen betrifft, sind langfristig konstant und im internationalen Vergleich relativ harmlos.
Stimmt nicht, Frau Bartels. Dann sagen Sie mal schnell, warum.
Auf welche Zahlen berufen Sie sich denn da?
Zum Beispiel auf den Gini-Koeffizienten des verfügbaren Einkommens oder den Gini-Koeffizienten des Vermögensverteilung.
Der Gini-Koeffizient des verfügbaren Einkommens ist gestiegen.
Nein,
seit 1999 zum Beispiel massiv bis 2005.
Der und liegt seit der Nachkriegszeit relativ konstant irgendwo bei 0,3.
Wie heißt der Koeffizient?
Der Gini-Koeffizient.
Also da haben wir einen Dissens. Und das ist, glaube ich, eine gute Abbildung von dem, was Sie, wenn Sie jetzt 5 Artikel dazu lesen würden, auch lesen würden. Also das ist
aber sehr unterschiedlich. Dass es stark gestiegen ist zwischen 1999 und 2005, ist unbestritten.
Also
Sagen Sie nur noch mal ganz kurz, was der Koeffizient überhaupt misst. Sagen Sie das noch mal schnell.
Er versucht in einer einzigen Zahl zusammenzufassen, wie ungleich die Einkommen oder auch die Vermögen in einer Gesellschaft verteilt sind. Und 0 wäre, wenn sie komplett gleich verteilt sind. Und 1 wäre, wenn einem alles gehört und allen anderen nichts.
Okay.
Und bei Vermögen bewegt man sich da so zwischen, so bei 0,7 sind die Schätzungen und bei Einkommen so bei 0,3.
Gut. Frau Ratzesberger, kommen wir erstmal nochmal zu Ihnen, Dritte in der Runde. Sie gehören zu einer Generation, die sagen, erben oder nicht erben, das ist für meine Generation, also der 20- bis 30-Jährigen, zur Entscheidung über ein gutes Leben geworden.
Absolut. Also ich würde sagen, dass für meine Generation das Erbe so entscheidend ist wie nie zuvor. Also klar, auch in der Generation meiner Eltern wurde geerbt und vererbt und auch da hat es sich geteilt in Erben und Nicht-Erben. Aber ich finde, der Unterschied ist, dass damals ein einfacher Angestellter mit einem durchschnittlichen Einkommen, der fleißig war und sparsam, sich eben irgendwann die eigene Wohnung leisten konnte oder auch das eigene Häuschen in der Großstadt. Und das ist für meine Generation überhaupt nicht mehr möglich. Und deswegen werden die Unterschiede zwischen Erben und Nicht-Erben eben in meiner Generation immens groß. Und es ist auch nicht so, dass ich per se gegen Erben bin. Ich finde es an sich ja erstmal was Schönes, weil das auch einfach heißt, dass wir ziemlich lange Frieden in Europa haben, dass eben so viel zu vererben war. Aber es hier mir gerade schon auf das Leistungsprinzip auch etwas angespielt, dass das dann unterlaufen wird, wenn man nichts mehr vererben darf. Ich glaube, man kann es auch genau andersrum sehen. Wenn eben die einen so viel bekommen, obwohl sie sich vielleicht nicht angestrengt haben oder sich sogar angestrengt haben, ist egal, aber auf jeden Fall ohne Arbeit und einfach nur durch eine Unterschrift sehr viel Vermögen kriegen und die anderen eben arbeiten und aber mit diesem Einkommen nicht mehr so weit kommen wie die anderen mit dem Vermögen, wird, finde ich, das Leistungsprinzip genauso unterlaufen.
Jetzt sind Sie ja noch so jung, dass sozusagen die Eltern von Ihnen und Ihrer Generation ja noch leben. Es wird ja viel auch schon, man nennt das, das habe ich gelernt, mit warmer Hand vererbt, das heißt, wenn man noch lebt. Ist das in Ihrem Freundeskreis ein Thema, dass jemand schon in einer Wohnung wohnt, wo, also diese Wohnung haben die Eltern bezahlt oder man eine Aussicht hat auf eine Immobilie und damit dann auch seinen Beruf anders planen kann?
Also es ist absolut ein Thema, weil es ja auch das Leben schon im Jetzt beeinflusst. Also ich glaube, man trifft Entscheidungen teilweise ganz anders, vielleicht auch in Bezug auf die Berufswahl, wenn man weiß, man hat ja sowieso schon die Wohnung irgendwann oder das Haus. Von daher, also ich bin jetzt 26 und ich volontiere eben bei der Süddeutschen Zeitung und wir machen immer einmal im Jahr, dürfen wir den Gesellschaftsteil bei der Zeitung gestalten und dürfen uns da selbst ein Thema wählen. Und wir haben alle letztes Jahr gesagt, wir wollen was zum Erben machen, weil es schon was ist, was einen beschäftigt.
Und Sie haben im Rahmen dieses Projekts ja auch einen Appell gestartet mit einem Kollegen, in dem Sie das Erbe für alle fordern. Sagen Sie mal kurz, wir kommen da noch drauf. Wie könnte das aussehen?
Genau, mit dem Christian End zusammen. Also wir haben eben gesagt, es würde Sinn machen und man könnte die Ungleichheit bekämpfen, wenn jeder 5-10% von seinem Erbe abgeben würde. Also es ist ein relativ einfaches Mittel. Es würde in einen Topf kommen und dieses Geld würde dann eben zu gleichen Anteil an jeden Bürger rückverteilt werden. Und der Vorteil gegenüber einer Steuer wäre, dass es eben ja direkt an die Leute geht, nicht an den Staat. Das heißt, ein größerer sozialer Kitt da ist.
Die Unternehmen würden sie liquide machen, damit sie die vererben können.
Das haben wir auch genauso reingeschrieben. Natürlich ist es erstmal eine sehr einfache Idee, Und es geht um die Grundidee und man müsste dann natürlich um Freibeträge oder eben Familienunternehmen und so weiter, das müsste man dann nochmal im Detail ausgestalten. Das ist klar, also wir würden nicht wollen, dass jemand 10% abgeben muss und dann muss er das Haus von der Oma verkaufen, weil er die 10% nicht zahlen kann.
Charlotte Barth, Sie haben ja gesagt, die Ungleichheit in der Gesellschaft hat sich verstärkt. Was wäre denn Ihr Ziel? Ist das Ziel sozusagen, den Zustand der Gesellschaft der 70er, 80er Jahre wiederherzustellen oder geht das gar nicht mehr?
Also als Wissenschaftlerin habe ich jetzt zunächst erstmal das Ziel, auszuwerten, was es an Daten gibt und was das mir sagt über die Verteilung von Ressourcen unserer Gesellschaft. Was ich interessant finde zu beobachten, vielleicht nochmal zu dieser längeren Perspektive, wenn man sich Daten anguckt, die wir lange haben, diese zum Beispiel Einkommensteuerdaten, die viel darüber aussagen, wie viel Spitzenverdiener in der Gesellschaft vom Gesamtkuchen abkommen, dann war das eigentlich schon immer sehr hoch in Deutschland. Das weiß bloß niemand, weil das nur der eine Schüler von Piketty, ein Franzosen, mal rausgefunden hat, dass nicht groß durch die Presse ging und Deutschland sich irgendwie in einen Zustand wähnt, dass hier sehr viel Gleichberechtigung geherrscht hätte in den Nachkriegsjahren. Aber wenn es nun mehr auf die Agenda rückt von Menschen und wir leben in einer Demokratie, dann sollte natürlich auch ein Konsens gefunden werden, was man dagegen tun kann. Und dagegen eine zu ungerechte Verteilung. Und da kann dann wieder der Wissenschaftler helfen und sagen, welche Mechanismen haben wir denn als Staat zum Beispiel, welche Form von Steuern, die da entgegenwirken können. Und da kann man dann abwägen, Erbschaftssteuer gegen Vermögenssteuer. Erbschaftssteuer ist vielleicht relativ kostengünstig zu erheben, weil das Erbe muss ohnehin festgestellt werden, wie viel wert es ist, im Gegensatz zu einer jährlich zu erhebenden Vermögenssteuer, wo jedes Jahr jemand von der Behörde kommen müsste und die bewerten, wie viel ist jetzt dieses Haus wert, was wir zur Vermögenssteuer heranziehen. Und dann kann man so Argumente sammeln.
Und wenn wir jetzt mal europäisch gucken, zahlen wir eigentlich viel Erbschaftssteuer, wenig? Wie sieht das in Deutschland aus, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern?
Ich würde sagen, so im Mittelfeld. Frankreich erhebt deutlich mehr Erbschaftssteuer, Belgien noch viel mehr, aber Großbritannien weniger, jetzt in Prozent des Gesamtsteueraufkommens. Macht ja die Erbschaftssteuer in Deutschland nur 1% von den gesamten Steuern aus. Wenn man es übers Leben hinaus betrachtet, zahlen die meisten Menschen viel mehr Umsatzsteuer, also Mehrwertsteuer für die Produkte, die sie konsumieren, oder Einkommensteuer, als sie jemals an Erbschaftssteuer zahlen.
Und es gibt ja in Deutschland, habe ich gelesen, das sogenannte Prinzip der Blutsverwandtschaft. Also das ist ja wohl auch was anderes als in anderen Ländern. Können Sie das nochmal erklären? Also
ja, das kam ja eigentlich auch schon jetzt in der Debatte zutage, dass man sich da zwischen zwei Extremen bewegt. Einerseits möchten wir ermöglichen, dass Familien vorsorgen können für ihre Kinder, ein Vermögen aufbauen können oder das Vermögen, was sie auch schon selber geerbt haben, vermehren können, um damit dann ihren Kindern eine bessere Zukunft zu geben. Andererseits möchten wir auch Chancengleichheit zwischen Familien.
Herr Maas, was meinen Sie denn? Wie kann man die Gerechtigkeit denn in der Gesellschaft herstellen?
Dann haben wir keine Schere, sondern wir haben einen Turm. Ja? Und auf diesem Turm, in diesem Turmbild würde ganz viel klarer werden, dass da zwar Abstände zwischen den oberen und den unteren Etagen gibt, ja, dass wenn aber alle wachsen, dass auch die unteren bessere Aussichten haben. Und das ist die Realität in Deutschland, dass wir eine Spreizung haben, die konstant ist, dass das Niveau der verfügbaren Einkommen durchgehend wächst für alle.
Und was sagen
jetzt
Sie dann
vor kurzem
zu dem
erst
Lebens-
wieder vom DIW in einer Studie, die vor zwei Wochen im Newsletter war, belegt worden, dass
die
real verfügbaren Einkommen...
Ich glaube, die Studien bringen uns heute Abend nicht so fürchterlich weiter. Was sagen Sie denn zu dem Lebensgefühl von Frau Ratzesberger, dass sie sagt, da ist eine ganze Generation, die teilt sich. Die einen haben was zu erben, die anderen nicht und das ist ungerecht.
Ja, die Frage ist, was wird mir weggenommen, wenn jemand was erbt? Weil da draußen jemand anderes Vermögen hat, habe ich doch deswegen nicht weniger Vermögen.
Frau Ratzesberger, verteidigen Sie sich.
Ja, ich glaube, Ungleichheit ist in Deutschland ein Thema, weil es die Leute bewegt, die eben genau in dieser Situation leben. Und wenn man einfach mal sich 3 Stunden an irgendeinen öffentlichen Platz stellt und mit den Leuten redet, werden sie auch genau darauf kommen. Und
ja, was sagen Sie denn dazu, dass alle Einkommen in Deutschland real steigen?
Die verfügbaren Einkommen sind nicht gestiegen. Da würde ich Ihnen auch komplett widersprechen. Es gibt sehr, sehr viele Berufsbranchen, in denen die Einkommen stagnieren oder sogar gesunken sind.
Ist das Konsens hier im Saal, dass es uns immer schlechter geht?
Ja, nicht allen, aber einigen.
Wir können ja auch noch mal fragen. Also wer ist der Ansicht, dass es diese soziale Schere gibt? Muss man mal Hände? Ja. Geht es der Gesellschaft insgesamt deutlich schlechter? Zunehmend schlechter, nein. Aber die soziale Schere, da haben eben alle die Hände hochgehoben, ist sozusagen, hat sich verstärkt. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Herr Maas, das heißt, Sie sitzen hier sozusagen und sagen, so wie es in Deutschland geregelt ist, ist wunderbar.
Steuer abschaffen, dann wäre es wunderbar.
Okay.
Die ist doch de facto nicht wirklich, Sie greift ja nicht
ist wirklich. Ist sie wirklich ein Problem für Sie?
Die Frage, klar, wir haben es jetzt nur noch, dass sie letztendlich sehr große Vermögen greift, aber damit auch sehr große Substanzen. Also weil die großen Familienunternehmer sind ja nach wie vor betroffen dadurch. Und da sagt man immer so leicht, so die Gerechtigkeit der großen Zahl, wer viel hat, kann auch viel hergeben. Aber wer viel hat, ist halt eh schon großer Steuerzahler und großer Arbeitgeber. Also er hat ja schon eine große Bedeutung auch.
Also zwischen 2011 und 2014...
Also der Großteil der Vermögen in Deutschland ist in Immobilien und in Unternehmen angelegt. Ja, und diese Unternehmen, wir haben fast 4 Millionen Unternehmer in diesem Lande, diese Unternehmen schaffen den Großteil, 80% der Ausbildungsplätze und 70% der Arbeitsplätze. Und die restlichen 30% machen Konzerne. So, das heißt, der Großteil von ihnen wird irgendwo mehr oder weniger an einem Familienunternehmen hängen und nicht an einem Konzern.
Frau Ratzesberger, haben Sie denn in Ihrem Freundesbekanntenkreis Menschen kennengelernt, die wirklich von ihrem Vermögen auch leben könnten? Oder ist das immer nur die Wohnung oder das Ferienhaus?
Also es gibt jetzt niemand, der jetzt schon davon lebt, dadurch eben, dass die alle so 24 bis 28 sind. Aber es gibt definitiv Leute, die allein davon leben könnten. Ja, allein von dem, was sie geerbt haben durch Verwaltung der Immobilien. Oder auch einfach, ich meine, kommt dann drauf an, wie sie das Geld anlegen. Aber das ging schon.
Jetzt muss man natürlich sagen, Sie leben in München, ne? Das sind nochmal, also Hamburg ist ja schon teuer, aber ja. München.
Dazu kann man vielleicht auch nochmal was sagen zu den Großstädten und wer überhaupt erbt, dass das ja extrem aufgeht, auch die Schere, was jetzt in Zukunft vererbt wird, je nachdem, wo die Eltern auch wohnen. Nicht nur, ob sie in Osten oder Westen wohnen, sondern auch, ob sie in Hamburg oder Bayern wohnen, wo man halt ein Drittel mehr erbt, als wenn man in Bremen oder im Saarland oder so.
Das ist interessant. Erbt. Oder in Dithmarschen zum Beispiel, wenn man da irgendwie ein Haus hat, dann...
Nicht so gut, weil demografischer Wandel führt dazu, dass da die Immobilienpreise eher noch verringert werden. Also die Zahlen, die man hat, können eigentlich schon darauf hindeuten, dass wir eher noch eine stärkere Ungleichheit innerhalb dessen, was vererbt wird, haben, weil das Hauptding, was vererbt wird, sind eben Immobilien.
Aber da jetzt München als Beispiel zu nehmen, ist schon extrem. Also weil München hat extremst den sozialen Wohnungsbau vernachlässigt, sind die städtisch eigenen Immobilienbesitzer verkauft worden. Also das ist, Wien hat vermutlich eine ähnliche Erbenstruktur und funktioniert erheblich besser, weil die den sozialen Wohnungsbau aufrechterhalten haben. Also da es ist schon viele Gründe, die da reinspielen und nicht nur vererbte Vermögen, die jetzt die gesamte Münchner Innenstadt gehören Russen und Arabern und die den Mietpreis die Preise hochtreiben. Ja. Das sind leerstehende Wohnungen.
Sie können da aber eigentlich jede größere Stadt in Deutschland ranziehen. Sie können auch Nürnberg nehmen oder Frankfurt oder Hannover, das ist egal. Also klar, es ist München besonders krass, aber ich würde sagen, das Grundproblem gibt es in jeder größeren deutschen Stadt.
Kommen wir noch mal zu der Frage, oder kommen wir überhaupt zu der Frage, Erbschaftssteuer in Deutschland, wo müsste man ansetzen, um sozusagen, wenn man eine Ungleichheit feststellt, das zu verteilen? Sie sagen ja, Sie sind ja auch bei der Initiative Soziale Marktwirtschaft und auch bei den Familienunternehmern aktiv. Würden Sie sagen, so wie es jetzt ist, ist es für die kleinen mittelständischen Unternehmen einfacher, ihre Unternehmen weiter zu halten und ihr Unternehmen zu vererben? Viele haben ja auch Probleme, Nachfolger zu finden.
Ja, dann verkaufen sie es oder das wird aufgelöst. Also das ist sicher jetzt kein Nachfolger zu finden, das ist jetzt, glaube ich, kein Erbschaftssteuerthema. Also die Erbschaftssteuer, so wie sie jetzt neu geregelt worden ist, trifft tatsächlich in erster Linie die großen Unternehmen. Aber da stellt sich halt die Frage, macht es Sinn, große Unternehmen das Leben zu erschweren? Wir hatten vorher auch das Thema, man kann gar nicht so genau greifen, wie den Familienunternehmervermögen denn ausschauen. Man kann es schon ein bisschen greifen. Man kann es zum Beispiel greifen, dass es Untersuchungen gibt, dass Familienunternehmer 70-80% ihrer Unternehmensgewinne thesaurieren, also im Unternehmen lassen, was eine sehr hohe Quote ist. Kapitalunternehmen liegen eher bei 40-50%. Die schütten erheblich mehr aus, haben ja auch den Druck der Aktionäre, das Ganze. Wir haben Anhaltspunkte wie zum Beispiel die 2008er, 2009er Krise, wo wir Unternehmen hatten, die mit 70-80% Auftragsrückgänge über 1 bis 1,5 Jahre überleben mussten und die Familienunternehmer das geschafft haben, weil sie Vermögensrückhalt in der Familie hatten, der zugeschossen wurde.
Frau Bartels, es gibt ja jetzt ganz viele Forderungen, bald, oder wir haben ja schon den Wahlkampf, Frage Vermögensteuer hoch, runter, Erbschaftssteuer hoch, runter, Spitzensteuersatz hoch, runter. Können Sie das mal ganz kurz durchdeklinieren? Also was davon hat überhaupt was mit Erbschaft zu tun?
Aber keine Vermögensteuer, Entschuldigung.
Nee, gibt es nicht mehr.
Aber die genau.
Wird debattiert.
Grad,
ja. Trotzdem wird sie debattiert. Parteien. Es gibt Forderungen, sie wieder einzuführen. Die Frage wäre, was würde das bringen? Also fangen wir mal mit der Erbschaftssteuer an. Also die ist ja sozusagen gerade erst reformiert.
Ja, vielleicht einfach mal vorweg, eigentlich hat alles was mit Erbschaft zu tun, weil auch wenn man ein hohes Einkommen hat, hat man es wahrscheinlich deswegen, weil die Eltern in der Lage waren, in die Bildung des Kindes zu investieren, hat Netzwerke teilweise mitgegeben, Startchancen im Leben waren einfacher. Also besteuert man einen Teil des vererbten Humankapitals auch immer mit der Einkommensteuer. Mit der Erbschaftssteuer kann man wissenschaftlich argumentieren, hat man eine Steuer auf Geld, was sowieso da ist. Also es gibt nicht so viele Ausweichreaktionen. Was man negativ als Wissenschaftler immer sieht, ist, wenn eine Steuer das Verhalten verzerrt. Also wenn die Menschen sehen, die Einkommensteuer ist hoch, dann arbeite ich weniger und leiste weniger, dann ist es natürlich schlecht für die Volkswirtschaft. Bei der Erbschaft denkt man nun, die Erbschaft wird ja sowieso hinterlassen und der Erbe wird nicht deswegen weniger hinterlassen, weil die Erbschaftssteuer hoch ist. Also könnte, das ist halt ein volkswirtschaftliches Risiko. Argument für eine höhere Erbschaftssteuer und tatsächlich ja, finden jetzt, ja genau, lassen wir es mal dabei.
Und Spitzensteuersatz, wenn ich den hochtreibe, dann...
Sie meinen jetzt den Einkommensteuersatz?
Genau.
Da gibt es auch ganz interessante empirische Studien, wenn man das längerfristig betrachtet, so seit der Nachkriegszeit hatten wir sehr hohe Spitzensteuersätze oder sehr hoch, auf jeden Fall höher als heute bei 55% und das Wirtschaftswachstum war in der Zeit jetzt nicht niedriger. Also wenn wir jetzt befürchten, dass zu hohe Spitzensteuersätze das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen würden und damit weniger zu verteilen ist für alle, findet man dafür in der Empirie eigentlich keine Bestätigung.
Und was die Umsatzsteuer dafür tiefer auch, ne? Waren andere Steuern niedriger in der Zeit.
Welche Steuern waren niedriger?
Die Umsatzsteuer zum Beispiel war mehrere Steuern niedriger.
Ja, das ist ja eine Steuer, die eher die Leute trifft, die weniger verdienen, überproportional.
Aber nachdem alle 10% ungefähr sparen und den Rest ausgeben, zahlen doch die, die mehr verdienen, auch mehr Umsatzsteuer, oder?
Je nachdem, wie man jetzt darauf schaut. Wenn die ärmere Leute geben ja einen viel höheren Prozentsatz ihres Einkommens im Monat aus, weil sie ihre Grundbedürfnisse
befriedigen können. Ja, aber Sie haben nur davon gesprochen, dass die Steuerbelastung niedriger gewesen wäre und haben dabei nur die Einkommensteuer betrachtet. Die Gesamtsteuerbelastung setzt sich ja aus mehreren Steuern und nicht nur aus der Einkommensteuer.
Ich glaube, Sie beiden sollten mal ein VWL-Grundseminar geben. Der Zuschauer hat eben gesagt, die Vermögensteuer gibt es ja gar nicht mehr. Was gibt es denn für Argumente, dass man die wieder einführen sollte, könnte? Oder sagen Sie noch mal, warum sie überhaupt abgeschafft wurde. Das war ja
1997 wurde sie ausgesetzt. Danke. Sie steht immer noch im Gesetz, ist also formell nicht abgeschafft, wird nur nicht weiter erhoben, weil man damals, hat das Bundesverfassungsgericht beklagt, dass da unterschiedliche Vermögensarten unterschiedlich bewertet werden. Insbesondere hatte man da Immobilienvermögen nach Marktwerten, die schon sehr alt waren, bewertet, sodass man da gesagt hat, dass Geldvermögen deutlich stärker besteuert wird, weil das einfach dann auf dem Konto ja klar feststellbar ist, wie viel das Geldvermögen wert ist und bei einer Immobilie dann proportional viel weniger angesetzt wurde und also Immobilien weniger besteuert wurden. Wie ich ja schon anfangs sagte, ist halt bei der Vermögensteuer die Problematik, dass es sehr teuer sein kann, sie zu erheben. Allerdings differieren da die Meinung sehr stark, wie teuer diese Erhebung tatsächlich wäre. Es ist natürlich ein sehr gutes Instrument, um Vermögensungleichheit zu korrigieren. Und als Wissenschaftler wären wir natürlich dankbar über diese Steuer, weil wir dann auch mal wüssten, wie viel Vermögen eigentlich bei wem liegt, was wir nämlich jetzt nicht wissen. Und es deswegen in Deutschland diese riesen Forschungslücke gibt, die es in anderen Ländern, die die Vermögensteuer haben, nicht gibt.
Was sagen Sie jetzt zu dem charmanten Vorschlag von Frau Ratzesberger, 10% auf alles, da müssen wir nicht so viel rechnen.
Ich glaube, ich finde proportionale, also so progressive Besteuerung schon, leuchtet mir schon ein, dass Leute, die mehr vererben, auch mehr bezahlen.
Aber die nichts erben auch
eine
weniger.
Eine interessante Idee, dass man überlegt, wie wir als Gemeinschaft vielleicht auch über dieses Thema nachdenken können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, den ich auch aus so einem Vorschlag nehme, dass wir sehen, wir sind eine Gesellschaft und wir suchen eine Lösung für uns als Gesellschaft mit den Kräften, die wirken wie Globalisierung und technologischer Fortschritt, der vielleicht einige Menschen bevorteilt, andere benachteilt. Wie können wir als Gesellschaft uns alle besser stellen?
Wir hatten das ja auch mal ausgerechnet. Also wenn man 250 Milliarden annimmt als Erbsumme im Jahr, dann kämen quasi pro Kopf für jeden Bürger 300 € raus. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man dann eben überlegt, vielleicht wird man im Schnitt 80 Jahre alt, dann hätte man 25.000 €. Und das ist dann doch wieder was, woraus man was machen kann.
Ja, und heute werden die Leute viel älter, ne? Nicht 80.
In Großbritannien gab es ja einen Fonds für eine Weile, wo Geld angespart wurde für Kinder, damit es ausgeschüttet wird, wenn sie 18 sind. Und dann eben ein entsprechend hoher Betrag angesammelt ist, wo man dann Ausbildungschancen eventuell verbessern kann für Kinder, die nicht so viel erben.
Ja, ich sehe die Uhr. Sie sind dran, genau. Zwei Kollegen stehen da mit Mikros. Jetzt habe ich den Herrn in der letzten Reihe, genau.
Der Finanzminister von
Louis. Sagen Sie noch kurz Ihren Namen.
Andreas Reuß. Der Finanzminister von Louis Colbert hat mal gesagt, eine gute Steuer ist, wenn man das Hühnchen rupft, ohne dass es allzu viel Geschrei macht. Und wenn man sich anschaut, dass die Erbschaftssteuer 7 Milliarden nur aufbringt, Sie haben gesagt, 1% des Steueraufkommens in der Bundesrepublik, 7 Milliarden angesichts 250 Milliarden im Erbgang, scheint nicht viel. Aber man muss in der Tat berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil des Erbes in der Tat in Immobilien, Firmenvermögen gebunden ist und nicht diese 250 Milliarden so eben mal zur Umverteilung als Barvermögen da sind. Gleichwohl wäre ich sehr dafür, das Steueraufkommen zu steigern, denn 7 Milliarden ist im Grunde genommen eine lächerliche Hausnummer. Das sind unter 3% des Steuersubstrats, das man im Grunde genommen hat. Und man muss berücksichtigen, die Erbschaftssteuer ist eine Erbanfallsteuer. Es wird ja nicht der Unternehmer besteuert, der das Erbe aufgebaut hat, sondern es werden diejenigen, die bereichert werden durch das Erbe, zur Kasse gebeten. Und da wissen wir, dass das vielen Erben nicht unbedingt gut tut. Die erste Generation baut auf, die zweite verwaltet es und die dritte ruiniert es. Also so gesehen ist es ganz gut.
Wunderbar, Japan, dann ist das Geld ja wieder im Markt.
Also von daher greife ich aber gleichwohl Ihren Gedanken auf, dass ich es richtiger fände, die Akkumulation von so großen Vermögen zu vermeiden. Und wäre sehr dafür, wenn wir den Spitzensteuersatz jedenfalls nicht wie heute schon bei einem relativ geringen Einkommen auf derzeit 45% belassen, sondern durchaus für große Einkünfte auch erheblich erhöhen würden, meinetwegen auch bei den Unternehmereinkünften oder auch der Unternehmen, wie Sie gesagt haben. Das würde sicherlich dann die Akkumulation großer Vermögen vermeiden.
Vielen Dank. Jetzt der Herr Dott. Herr
Christoph Barthe, ich bin hier privat. Ich finde es sehr gut, dass Sie dieses Thema hier behandeln, dass wir darüber diskutieren. Und ich denke, es ist wirklich aktuell, weil in der Vergangenheit hat nicht mal die Sozialdemokratische Partei das für notwendig gefunden, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, es ist von dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit, was auch da gesagt worden ist, außerordentlich wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Weil es besteht eine große Ungleichheit in den Chancen, wenn der eine nichts erbt. Und wenn ich es richtig sehe, ist etwa 50% der Bevölkerung hat eigentlich nichts Wesentliches zu vererben. Es sind also da, wo geerbt wird, das sind die anderen 50%. Und das ist für die Chancengleichheit eigentlich zumindest irgendwo, man muss einen Ansatz haben, dass man einen gewissen Ausgleich schafft.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ich fand es war eine sehr interessante Diskussion und ich wünsche Ihnen noch gute Gespräche.
In der Reihe Das Forum hörten Sie, wie viel Erben ist gerecht? Teil 1 der öffentlichen Diskussionsreihe vom Erbe von NDR Info und der Körber Stiftung. Es moderierte Verena Gonsch. Zusammenfassung Angela von Portan.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.